Der Ventilator im Besprechungszelt drehte sich träge, als wolle er die stickige Luft eher verrühren als wirklich kühlen. Der Geruch aus Schweiß, Staub und abgestandenem Kaffee hing schwer zwischen den Pritschen und den aufgestellten Stühlen. Sergeant Scott Walker saß in der letzten Reihe, die Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen, während Lieutenant Colonel Richard Hayes vor der Projektionswand auf- und abschritt. Die Lage in Al-Haditha hat sich verändert, begann Hayes und klickte auf die nächste Folie. Auf der Leinwand erschienen körnige Satellitenaufnahmen. Braune Flächen, unterbrochen von dicht gedrängten Lehmbauten, schmale Gassen, ein zentraler Platz. Es sah aus wie jedes andere Dorf, das Walker in den letzten Monaten gesehen hatte. Doch in Hayes Stimme lag etwas, das ihn aufhorchen ließ. Nachrichtendienste deuten darauf hin, dass Aufständische das Dorf als Sammelpunkt nutzen. Von dort aus greifen sie unsere Versorgungsrouten an. Ihre Aufgabe? Überwachung von diesem Punkt hier. Hayes markierte mit einem roten Kreis einen Hügel etwa 800 Meter nördlich des Dorfes. Sie sind Augen und Ohren, nicht mehr. Eingreifen nur, wenn die Lage es erfordert. Scott warf einen Seitenblick zu Staff Sergeant Michael Grant, der zwei Reihen weiter vorne saß, den Ellbogen auf den Knien und den Blick fest auf die Bilder gerichtet. Grant sog jedes Wort auf, als hinge sein Leben davon ab. In gewisser Weise tat es das auch. »Sir«, meldete sich Grant, »wie sieht es mit Zivilisten aus?« Hayes zögerte einen Moment zu lange. »Nach unserer letzten Einschätzung herrscht normales Zivilleben. Das Spezialteam Echo kümmert sich um die Unterscheidung zwischen Kämpfern und Unbeteiligten.« Walker spürte, wie ihm die Nackenhaare zu Berge standen. »Normales Zivilleben. Kein genaueres Datum, keine klaren Zahlen.« Die Bilder auf der Leinwand warfen noch längere Schatten. Das Licht fiel so, dass es nach Nachmittag aussah, und die Schatten deuteten darauf hin, dass die Aufnahmen mindestens einige Wochen alt waren. Missionsdauer? 24 Stunden, möglicherweise 2 Tage, je nach Lageentwicklung, fuhr Hayes fort. Walker, Sie sind primärer Scharfschütze. Der Rest hält Sicherung und Kommunikation. Am Rand des Zeltes schob Corporal Torres einen gefalteten Zettel zwischen seinen Fingern hin und her, während Specialist Kelly leise mit den Zähnen knirschte. Private Jason Miller, kaum älter als 22, saß stocksteif, den Blick nach vorne geheftet. Es war sein erster Einsatz in einer Beobachtungsposition. Scott hatte schon viele wie ihn kommen und gehen sehen. Noch Fragen? Hayes blickte über die Köpfe hinweg. Keiner antwortete. Abmarsch in 90 Minuten. Die Soldaten erhoben sich, Stühle scharrten über den Boden. Walker blieb sitzen, starrte noch einmal auf die Satellitenbilder. Etwas an der Anordnung der Gebäude wirkte fremd, als hätte jemand den Maßstab verändert oder die Proportionen verschoben. Walker? Hayes stand plötzlich neben ihm, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. »Wann hatten wir das letzte Mal bestätigte Bodendaten aus Al-Haditha?« fragte Scott. Hayes Blick blieb neutral, doch seine Augen verengten sich. »Die Aufklärung ist solide, Sergeant. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe.« Er betonte den Rang, nicht den Namen. Für Scott war das das zweite Warnsignal nach der vagen Antwort über die Zivilisten. »Jawohl, Sir!« Er erhob sich, salutierte knapp und trat hinaus in die flimmernde Hitze. Die Sonne schlug wie ein Vorschlaghammer auf den staubigen Boden, der Asphalt der Zufahrtsstraßen glühte. Es mussten weit über 40 Grad Celsius sein. Walker sog die trockene Luft ein, während er zu den Humvees ging, wo Grant und die anderen bereits ihre Ausrüstung überprüften. »Scott, sieh dir das an!« Grant breitete eine topografische Karte auf der Motorhaube aus. »Der Hügel hier gibt uns gute Sicht auf den Marktplatz und die Hauptstraße. Wind aus Westen, also kaum Korrekturen nötig.« »Passt«, murmelte Walker, nahm das Fernglas und prüfte die Entfernungen auf der Karte. Miller stand etwas abseits, den Helm schief aufgesetzt. »Erster Einsatz, fragte Scott, als er an ihm vorbeiging. Ja, Sergeant, aber ich kenne die Abläufe. Ich habe die Protokolle studiert. Gut, dann halte dich dran. Bleib leise, bleib verborgen und hör auf, Grant. Keine Experimente. Ja, Sergeant Walker, antwortete Miller hastig, beinahe zu eifrig. In der Nähe überprüfte Ramirez seine Sanitätstasche, während Torres in aller Ruhe seine Waffe reinigte. Kelly stopfte zusätzliche Magazine in seine Weste. Jeder hatte seine Routinen. Scott öffnete seine eigene Waffenkiste. Darin lag sein M24, eingebettet in Schaumstoff, der Schaft leicht abgenutzt von Jahren im Einsatz. Er überprüfte den Verschluss, den Lauf, die Optik. Alles in Ordnung. Ramirez trat neben ihn. Hast du ein Gefühl dabei? Walker klickte den Verschluss ein und nickte langsam. Hayes sagt uns nicht alles, habe ich mir fast gedacht, erwiderte Ramirez. Die Jungs von Echo haben heute Morgen beim Frühstück über komische Vorfälle in den Dörfern gemurmelt. Nichts Genaues, aber seltsames Verhalten bei den Leuten. Scott sah ihn scharf an. Was für Verhalten? Keine Ahnung, sie verstummten, als sie mich sahen. Ramirez zuckte mit den Schultern. Dann wird das kein Routineeinsatz. Walker schloss den Koffer und hängte sich die Weste über. Aufsetzen in 5 Minuten, rief Grant. Die Männer verstauten ihre Ausrüstung, überprüften ein letztes Mal die Wasserkanister. Scott stieg neben Grant in den Humvee, während Torres, Kelly, Ramirez und Miller hinten Platz nahmen. Der Motor sprang an, vibrierte dumpf. Als sie das Tor von FOB Liberty passierten und die Straße Richtung Westen einschlugen, nahm Walker instinktiv die Umgebung in Augenschein. Flimmernde Hitze über dem Sand, ferne Hügel, irgendwo am Horizont das Dorf. Alles schien normal. Doch in seinem Magen nagte das Gefühl, dass nichts an diesem Einsatz so sein würde, wie Hayes es ihnen verkauft hatte. Die Reifen ratterten über die ausgefahrene Piste. Staubwolken stiegen auf und hüllten den Konvoi in einen grauen Schleier. Walker starrte durch die Windschutzscheibe, während die Sonne tief stand und grell aufblitzte. Er dachte an Hayes ausweichende Antworten, an die stillen Blicke seiner Kameraden. Was, wenn das Dorf nicht so leer ist, wie er behauptet? Murmelte Scott mehr zu sich selbst als zu den anderen. Grant, der das Lenkrad fest im Griff hielt, warf ihm einen kurzen Blick zu. Dann finden wir es heraus. Aber eins sag ich dir, ich habe auch kein gutes Gefühl. Walker nickte stumm und legte die Hand auf den kühlen Schaft seines Gewehrs. Noch bevor sie das Ziel erreichten, wusste er, diese Mission würde anders werden als alle vorherigen. Der Humvee rüttelte über die ausgefahrene Schotterpiste, während die Sonne gnadenlos auf das Dach aus Metall brannte. Sergeant Scott Walker saß auf dem Beifahrersitz und hielt die Karte auf den Knien fest, obwohl er die Route längst auswendig kannte. Er ließ den Blick immer wieder nach draußen wandern. Die Landschaft bestand aus endlosen Steinflächen, trockenen Wadis und vereinzelten Ruinen, die wie alte Narben aus der Wüste ragten. Noch 2 Stunden bis zur Stellung, sagte Staff Sergeant Michael Grant und lenkte das Fahrzeug vorsichtig über eine tiefe Bodenwelle. Staubwolken stiegen hinter dem Humvee auf, hüllten die Männer im hinteren Bereich in eine graue Wolke, die durch jede Ritze kroch. Im Rückspiegel konnte Scott die Gesichter der anderen sehen. Corporal Torres starrte schweigend aus dem Fenster, die Augen wachsam, wie ein Jäger, der jedes Detail wahrnahm. Specialist Kelly zählte mechanisch seine Magazine durch, legte sie wieder zurück und begann von vorn. Private Jason Miller presste die Hände an seinen Oberschenkeln zusammen, sein Kiefer malte nervös. Corpsman Tony Ramirez saß daneben, die Sanitätstasche wie ein Schild vor sich, die Lippen zusammengepresst. »Du siehst aus, als würdest du gleich kotzen, Miller«, sagte Kelly ohne aufzusehen. »Mir ist nur heiß«, erwiderte der junge Soldat, doch seine Stimme zitterte leicht. Torres schnaubte leise. »Heiß ist es für uns alle. Gewöhn dich daran.« Scott drehte sich halb um. »Hör zu, Miller. Nervosität ist normal. Aber wenn wir auf Position sind, dann bist du still, wachsam und folgst jedem Befehl von Grant. Keine Diskussion. Ja, Sergeant, antwortete Miller hastig und zog den Helm zurecht. Grant lachte trocken. Wenn er noch nervöser wird, müssen wir ihn festbinden, bevor er uns verrät. Wenigstens ist er pünktlich und ausgerüstet, warf Ramirez ein, während er seine Flasche anhob. Das ist mehr, als man von manchen Rekruten sagen konnte. Das Gespräch erstarb so plötzlich, wie es begonnen hatte. Nur das Dröhnen des Motors und das Rasseln der Ausrüstung füllten die stickige Stille im Fahrzeug. Die Straße führte sie durch eine Reihe flacher Hügel. Immer wieder flog der Blick auf die Karte, auf die Koordinaten, die Hayes im Briefing markiert hatte. Ein Hügel, knapp 200 Meter hoch, sollte ihnen Sicht auf das Dorf geben. Von dort aus würde Scott mit dem Scharfschützengewehr jedes Detail beobachten können. »Was hältst du von Hayes' Infos?«, fragte Grant leise, ohne die Augen von der Piste zu nehmen. »Veraltet«, sagte Scott knapp. »Die Schatten auf den Bildern waren zu lang. Die Aufnahmen sind mindestens 4 Wochen alt. Keine Angabe über aktuelle Zivilisten, nur Ausreden.« »Das stinkt«, dachte ich mir, murmelte Grant. »Aber wenn Echo drin ist, wird es ihr Problem.« »Wenn«, wiederholte Scott scharf, »falls sie überhaupt schon dort sind.« Hinter ihnen klimperte Metall. Kelly richtete sich auf. »Vielleicht ist es nur ein verlassenes Dorf. Vielleicht sind wir in 24 Stunden wieder hier und trinken Bier.« »Vielleicht«, sagte Torres. »Oder vielleicht nicht.« Die Sonne senkte sich langsam. Der Horizont schimmerte in Orange und Rot. Die Temperatur blieb dennoch bei über 40 Grad. Jeder Atemzug fühlte sich an, als würde man Luft aus einem Ofen einsaugen. Miller zog sein Tuch höher über die Nase, doch der Staub kroch unaufhaltsam hinein. »Noch 60 Kilometer«, sagte Grant und drehte leicht am Lenkrad, um einem Schlagloch auszuweichen. »Danach geht's zu Fuß hoch.« Scott überprüfte erneut die Ausrüstung zu seinen Füßen. Das M24 lag sicher in seiner Transportbox, daneben die M4 für den Nahkampf. Er tastete die Magazintaschen an seiner Weste ab, zählte im Kopf die Munition. Alles in Ordnung. Dennoch nagte ein Gefühl in seinem Inneren. »Echo müsste längst Funkkontakt gehabt haben«, murmelte er. »Vielleicht funken sie verschlüsselt, andere Frequenz«, meinte Ramirez. Doch in seiner Stimme fehlte die Überzeugung. Sie passierten die Ruine eines alten Hauses, die wie ein Mahnmal am Wegrand stand. Einschusslöcher übersäten die Wände und auf dem Dach lagen zerbrochene Dachziegel. Scott musterte es lange, bis es außer Sicht geriet. Irgendetwas daran erinnerte ihn an die Bilder aus dem Briefing, nur dass hier ganz sicher niemand mehr lebte. Die Sonne sank tiefer. Ihre Schatten wurden länger, während der Himmel sich von glühendem Rot zu dunklem Violett verfärbte. Das Dröhnen des Motors wirkte nun wie ein monotoner Herzschlag. »Noch 3 Kilometer«, sagte Grant schließlich. »Bereit machen!« Hinter ihm klapperten die Waffen, als jeder ein letztes Mal Sicherungen überprüfte, Wasserflaschen füllte und Gurte nachzog. Scott spürte, wie die Anspannung in der Luft zunahm. Worte wurden rar, nur noch Befehle, die knapp und sachlich klangen. Als sie den Hügel erreichten, stoppte Grant den Motor. Stille legte sich über das Fahrzeug, nur das Knistern des abkühlenden Metalls war zu hören. »Wir gehen zu Fuß hoch«, befahl Grant. »Walker, du und Miller vorn. Torres und Kelly sichern die Flanken, Ramirez in die Mitte.« Scott stieg aus, die Waffe fest in der Hand, der Blick auf die dunkle Silhouette des Hügels gerichtet. Oben wartete ihr Beobachtungspunkt, dahinter lag Al-Haditha und was auch immer Hayes ihnen verschwiegen hatte. Er zog einmal tief Luft, der Staub brannte in seiner Kehle. Dann gab er ein knappes Zeichen und die Männer setzten sich in Bewegung. Jeder Schritt brachte sie näher an eine Wahrheit, die niemand von ihnen wirklich erfahren wollte. Der Aufstieg auf den Hügel zog sich länger hin, als Walker erwartet hatte. Der Hang bestand aus losem Geröll, das bei jedem Schritt nachgab, sodass der Aufstieg mühsam war. Die Männer keuchten unter der Last ihrer Rucksäcke und Waffen, während die Sonne langsam hinter den Bergen im Westen verschwand. Die Schatten wurden länger, und mit der einsetzenden Dämmerung senkte sich eine seltsame Ruhe über die Umgebung. Kein Insekt, kein Vogel, nicht einmal der Wind ließ sich hören. »Noch 50 Meter«, murmelte Grant, der vorne wegmarschierte. Seine Stimme klang rau, beinahe heiser. Walker blickte zurück. Miller schleppte sich keuchend den Hang hinauf, Schweiß rann über sein junges Gesicht. Torres bewegte sich hingegen wie ein erfahrener Bergziege, leise und sicher, während Kelly schweigend das Gelände sicherte. Ramirez hielt sich im Mittelfeld, den Blick abwechselnd auf die Männer und den Horizont gerichtet. Oben angekommen fanden sie eine flache Mulde, abgeschirmt durch eine Reihe scharfkantiger Felsen. Von hier aus hatten sie eine klare Sicht über das Tal. Al-Haditha lag kaum 800 Meter entfernt. Im schwindenden Licht wirkte das Dorf wie ein dunkler Fleck aus Lehm und Stein, eingefasst von schmalen Straßen, die ins Nichts führten. »Walker, dein Platz ist dort!« Grant zeigte auf eine Vertiefung zwischen zwei großen Felsbrocken. »Perfekte Deckung, freie Sicht auf den Marktplatz und die Hauptstraße.« Walker legte sein Gewehr auf die Schießmatte, richtete das M24 sorgfältig aus und begann mit den ersten Messungen. Mit dem Laserentfernungsmesser ermittelte er die Distanzen. Das zentrale Gebäude bei 830 Metern, die westliche Zufahrt bei 790 Metern, der Brunnen auf der Ostseite bei knapp 850 Metern. Er notierte alles gewissenhaft in seinem wetterfesten Notizbuch. Neben ihm stellte Grant das Spektiv auf, während Miller mit unbeholfenen Händen das Thermalsichtgerät vorbereitete. »Beweg dich ruhiger«, sagte Walker, ohne den Blick von der Optik zu nehmen. »Das Ding ist kein Spielzeug. Jeder wackelige Handgriff kann dir verraten, wie nervös du bist.« »Ja, Sergeant«, stammelte Miller und schluckte hörbar. Torres und Kelly zogen ihre Kreise, prüften die Umgebung und legten einen 50 Meter großen Sicherungsring an. Ramirez richtete seine kleine Funkstation ein, überprüfte die Kanäle und nickte Grant knapp zu. »Verbindung steht«, berichtete Ramirez. Echo meldet, sie seien noch 40 Minuten vom Dorf entfernt. Walker sah durch das Zielfernrohr. Das Dorf lag still und leblos, wie eingefroren. Keine Kinder spielten auf den Straßen, keine Frauen kochten, keine Tiere bewegten sich. Nicht einmal Rauch stieg von den Kochstellen auf. »Keine Bewegung«, flüsterte er. »Nicht mal ein Hund.« Grant hob sein Fernglas. »Vielleicht haben sie Ausgangssperre oder sie wurden gewarnt.« »Selbst bei einer Sperre gibt es Leben«, erwiderte Walker. »Wachen, Licht, Geräusche, hier gibt es nichts.« Miller hatte inzwischen das Thermalsichtgerät eingerichtet. Walker wechselte kurz hinüber, nahm das Dorf erneut ins Visier. Kein einziges Wärmebild erschien. Kein Mensch, kein Tier, kein Herdfeuer. Nur kalte, unbelebte Strukturen. »Nichts«, sagte er knapp. Grant runzelte die Stirn. »Das ergibt keinen Sinn. Hayes sagte, es gäbe normales Zivilleben.« »Normales Zivilleben sieht anders aus«, antwortete Torres, der gerade zurückkehrte. »Das hier ist tot und ich meine nicht nur im übertragenen Sinn.« Ramirez hob den Funkhörer an sein Ohr. »Echo Actual, hier Beobachtungsposten. Dorf zeigt keine Anzeichen von Leben. Keine Bewegung, keine Wärmequellen. Bitte bestätigen, ob Intel korrekt ist. Over.« Ein Knacken, dann eine knappe Stimme. »Überwachen Sie weiter. Mission läuft nach Plan. Over.« Grant schüttelte leicht den Kopf. »Die hören uns, aber sie wollen nichts hören.« Walker richtete die Waffe neu aus, beobachtete weiter die schmalen Gassen, jedes Fenster, jede Tür. Doch nichts rührte sich. Die Dämmerung ging in Dunkelheit über. Walker schaltete auf Nachtsicht. Das Dorf erschien nun in unnatürlichem Grün. Alles wirkte noch stiller, als hätte die Dunkelheit selbst das Leben verschluckt. »Ich höre nichts«, sagte Kelly, der an der Flanke stand. Nicht mal den Wind. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ein leises Murmeln ging durch die Gruppe. Jeder spürte, dass hier etwas nicht stimmte. Die Luft war schwer, drückend, als laste etwas Unsichtbares auf ihnen. Walker flüsterte, »Das hier ist falsch. Völlig falsch.« »Wir beobachten weiter«, entschied Grant. »Drei Mann in Schichten. 4 Stunden, dann Wechsel.« Die Männer richteten sich ein. Torres zog den Reißverschluss seiner Jacke hoch. Kelly prüfte erneut sein Magazin. Ramirez legte die Funkgeräte nebeneinander. Walker blieb an der Optik, die Augen auf das Dorf geheftet. Ein ganzes Dorf ohne Leben, ohne Geräusche, ohne Wärme. Es war, als hätten die Bewohner die Zeit selbst verlassen. Und in diesem Moment wusste er, dass Hayes Briefing nur ein Bruchteil der Wahrheit gewesen war. Die Dunkelheit hatte sich inzwischen vollständig über das Tal gelegt. Nur das schwache Licht der Sterne und der bleiche Schimmer des Mondes erhellten die karge Landschaft. Sergeant Scott Walker lag reglos hinter seinem Gewehr, das Auge fest an die Optik gepresst. Das Dorf unter ihm wirkte wie eine Kulisse, wie ein leerer Rahmen ohne Inhalt. Türen standen halb offen, Fensterhöhlen gähnten schwarz. Kein Laut war zu hören, nicht einmal das Zirpen von Insekten. »Noch immer nichts?«, fragte Grant leise, als er neben ihn kroch. »Kein einziger Hinweis auf Leben«, murmelte Walker. »Nicht mal eine Katze, das ist unnatürlich.« Miller, der ein Stück weiter mit dem Thermalsichtgerät kniete, räusperte sich nervös. »Sergeant, ich sehe da etwas.« Seine Stimme war ein Flüstern, aber jeder im Team richtete sofort die Aufmerksamkeit auf ihn. »Was genau?« Walker schob sich zu ihm herüber. Miller deutete auf den Bildschirm. »Da, am Rand des Marktplatzes, ein heller Fleck. Beweglich.« Walker legte das Auge an das Gerät. Tatsächlich. Ein schwaches Wärmebild bewegte sich langsam durch die Gassen. Es war klein, deutlich kleiner als ein Erwachsener. »Ein Kind«, flüsterte Walker. »Vielleicht ein Überlebender.« Torres kam heran, das Gewehr im Anschlag. »Oder ein Lockvogel.« Alle schwiegen, während sie die winzige Gestalt beobachteten. Dann tauchte neben dem Kind ein weiterer, größerer Fleck auf, vermutlich ein Erwachsener. Die beiden bewegten sich langsam über den Platz, der Erwachsene stützte das Kind, als sei es verletzt. »Verdammt«, murmelte Kelly, »also doch Zivilisten.« Walker wechselte zurück in sein Scharfschützen-Zielfernrohr. Durch die Nachtsicht erschien die Szene in grünlichem Schimmer. Eine Gestalt in zerlumpten Kleidern führte ein kleines Kind an der Hand. Sie wirkten schwach, taumelnd, als hätten sie keine Kraft mehr. »Warum bewegen sie sich mitten in der Nacht?« »Warum kein Licht?«, fragte Ramirez leise. »Gute Frage«, antwortete Grant. »Vielleicht verstecken sie sich. Vielleicht sind es die letzten Überlebenden.« Walker runzelte die Stirn. Etwas an den Bewegungen wirkte merkwürdig. Abgehackt, ungleichmäßig, als würden die Gelenke nicht mehr gehorchen. »Seht ihr das?«, flüsterte er. »Die Art, wie sie gehen.« »Ja«, sagte Torres knapp. »So läuft niemand, der gesund ist.« Das Funkgerät knackte plötzlich. »Echo an Beobachtungsposten. Wir sind 10 Minuten entfernt. Status?« Ramirez antwortete sofort. 2 mögliche Zivilisten auf dem Marktplatz, ein Erwachsener, ein Kind. Sie wirken geschwächt. Keine weiteren Kontakte. Over.« Ein Moment Stille. Dann die Antwort. »Verstanden. Beobachten Sie weiter. Echo rückt vor. Over.« Walker richtete den Blick wieder auf die beiden Gestalten. Sie waren inzwischen im Schatten eines Hauses verschwunden, nur der Nachhall ihrer unnatürlichen Bewegungen blieb in seinem Kopf. Ein fauliger Geruch lag plötzlich in der Luft, schwach, aber deutlich. Walker runzelte die Stirn, schnupperte unauffällig. Es erinnerte an verwesendes Fleisch, getragen vom Wind, obwohl das Dorf fast 1 Kilometer entfernt lag. »Riecht ihr das?«, fragte er. Kelly zog die Nase kraus. Ja, als ob irgendwo ein Tier verendet ist. Oder viele Tiere, murmelte Torres. Grant legte eine Hand auf Walkers Schulter. Bleib konzentriert. Echo klärt auf. Wir sichern nur. Doch Walker konnte den Geruch nicht ignorieren. Er legte sich schwer auf die Brust, vermischte sich mit der stickigen Hitze, bis er jeden Atemzug bitter machte. Die Minuten krochen dahin. Das Funkgerät meldete leise Codes, Echos, Bewegung durch die Gassen. Doch keine der Meldungen klang normal. Statisches Rauschen unterbrach die Worte, ganze Sätze gingen verloren. Echo wiederholen. Sie waren unverständlich. Over. Ramirez klopfte nervös auf das Gehäuse des Funkgeräts, doch das Knacken blieb. Walker presste das Auge erneut an die Optik. Keine Spur von den Gestalten. Keine Bewegung mehr. Nur Stille. Wo sind Sie hin? Fragte Miller mit angespannter Stimme. Vielleicht in einem Haus verschwunden, mutmaßte Kelly. Oder sie haben uns gesehen und verstecken sich, entgegnete Torres. Walker schüttelte den Kopf. Das war kein normales Verstecken. Da stimmt etwas nicht. Ein leises Geräusch ließ ihn innehalten. Es klang wie ein fernes Kratzen, als würde etwas Schweres über Stein geschleift. Sofort richteten alle ihre Waffen auf das Dorf. Doch im Nachtsichtgerät war nichts zu erkennen. Ich habe ein schlechtes Gefühl, murmelte Ramirez. Halte die Klappe und beobachte, knurrte Grant, doch auch in seiner Stimme lag Anspannung. Dann, ohne Vorwarnung, brach der Funk endgültig ab. Nur noch Rauschen. Kein Wort mehr von Echo. Die Männer sahen sich schweigend an. Jeder wusste, dass dies kein gutes Zeichen war. Walker richtete das Gewehr neu aus, das Herz schlug hart gegen seine Rippen. Der Geruch von Verwesung schien stärker zu werden, obwohl der Wind stillstand. Etwas stimmt hier überhaupt nicht, sagte er leise. Und ich glaube, wir werden es bald herausfinden. Die Nacht war längst tiefschwarz, doch die Männer konnten nicht länger abwarten. Das Funkgerät brachte nur noch Rauschen und Echo meldete sich nicht zurück. Staff Sergeant Grant hatte die Stirn in Falten gelegt, als er schließlich den Entschluss fasste. Wir gehen runter ins Dorf. Wir brauchen Klarheit. Walker warf ihm einen prüfenden Blick zu. Das war nicht Teil des Auftrags. Ich weiß, antwortete Grant. Aber wir sitzen hier auf einem Hügel, während ein ganzes Dorf wie ausgestorben daliegt und ein ganzes Spezialteam vom Radar verschwindet. Hayes wird uns den Kopf abreißen, wenn wir untätig bleiben. Niemand widersprach. Jeder hatte die gleiche Unruhe gespürt, das Schweigen, den fauligen Geruch. Sie wussten, dass sie Antworten finden mussten. Der Abstieg war still. Die Männer bewegten sich taktisch, jeder Schritt bedacht, die Waffen im Anschlag. Der Staub knirschte kaum hörbar unter ihren Stiefeln und das Mondlicht warf lange, gespenstische Schatten über den Boden. Miller atmete schwer, doch er hielt Schritt, den Blick starr auf Kellys Rücken gerichtet. Am Dorfrand angekommen, sicherten Torres und Walker die Eingänge, während Ramirez und Kelly den Funk erneut überprüften. Nichts, nur Rauschen. Gottverdammte Funkstörung, flüsterte Ramirez. Bleib wachsam, knurrte Grant und gab Handzeichen zum Vorrücken. Sie bewegten sich durch die engen Gassen. Der Geruch von Verwesung wurde mit jedem Schritt stärker, bis er wie eine unsichtbare Wand auf ihnen lastete. Walker atmete durch das Tuch vor seinem Gesicht, doch der Gestank kroch selbst durch den Stoff. Da vorne, flüsterte Torres. Er deutete auf ein halb eingestürztes Haus. Dunkle Flecken zogen sich über den Boden, glänzten im schwachen Mondlicht. Blut. Walker kniete sich hin, tippte mit dem Finger in die getrocknete Flüssigkeit. Frisch, höchstens 2 Tage alt. Was auch immer hier passiert ist, es war kein Feuergefecht, stellte Kelly fest. Keine Patronenhülsen, keine Einschüsse. Sie gingen weiter. Auf dem Marktplatz bot sich ihnen ein Bild des Grauens. Körper lagen verstreut wie Puppen, die Glieder grotesk verdreht. Manche waren regelrecht auseinandergerissen, als hätte eine übermächtige Gewalt sie zerrissen. Andere hatten Wunden, die aussahen wie Bisse. Groß, tief, unregelmäßig. Miller stolperte zurück, hielt sich den Mund zu. »Mein Gott!« »Halt die Klappe und konzentrier dich«, zischte Grant, doch seine eigene Stimme zitterte. Walker beugte sich über eine Leiche. Es war ein Mann, vielleicht Anfang 40, die Brust aufgerissen, als hätte ein wildes Tier ihn attackiert. Doch die Wunden waren zu präzise, zu tief, fast wie von mehreren Mäulern gleichzeitig. »Das war kein normales Tier«, murmelte Walker. »Kein Wolf, kein Hund, nichts, was ich kenne.« »Wir sind in der Wüste«, widersprach Kelly. »Hier gibt es keine Rudeltiere, die sowas anrichten.« Torres zeigte auf eine Frau und zwei Kinder, die aneinander gedrückt am Rand des Platzes lagen. Sie haben versucht, sich zu schützen. Ihre Gesichter waren entstellt, als hätten sie vor dem Tod geschrien. Der Gestank war beinahe unerträglich. Fliegen summten um die Leichen, doch Walker bemerkte etwas Merkwürdiges. Die Körper zeigten kaum Verwesungsspuren, obwohl sie eindeutig seit Tagen tot waren. Es war, als hätte etwas den natürlichen Zerfall gestört. »Hier stimmt etwas überhaupt nicht«, sagte er leise. Grant kniete sich neben ihn. »Denkst du, das war ein Angriff der Aufständischen?« Walker schüttelte den Kopf. »Nicht so. Menschen hinterlassen Kugeln, Messer, Spuren von Sprengstoff. Hier ist nichts.« Ein Windstoß zog durch die Gassen, brachte den Geruch noch stärker hervor. Miller würgte und wandte sich ab, während Ramirez schweigend ein Kreuzzeichen schlug. »Wir müssen das dokumentieren«, sagte Kelly, doch niemand holte eine Kamera hervor. Alle wussten, dass Bilder kaum erfassen konnten, was sie hier sahen. »Echo muss hier gewesen sein«, stellte Grant fest. »Aber wo sind sie?« Walker sah sich um. Keine Zeichen eines Kampfes, keine Abzeichen, keine Ausrüstung. Es war, als hätte sich das Spezialteam in Luft aufgelöst. »Vielleicht sind sie in den Häusern«, schlug Torres vor. Grant nickte. »Gut, wir teilen uns nicht auf. Wir gehen geschlossen. Erst das große Gebäude am Platz.« Sie rückten vor, die Waffen erhoben, die Sinne scharf. Die Tür des Hauses war halb offen, als hätte jemand sie hastig verlassen. Walker drückte sie auf. Der Scharnier quietschte gespenstisch laut. Drinnen war es dunkel und stickig. Der Boden war mit dunklen Flecken übersät und an den Wänden zogen sich tiefe Kratzspuren entlang, als hätte etwas mit purer Gewalt versucht, hinauszukommen. »Das ist kein Kampf gewesen«, flüsterte Ramirez. »Das war ein Massaker.« Walker fühlte, wie sich sein Magen verkrampfte. Er wusste, dass sie etwas gefunden hatten, das nicht in Hayes Briefing gestanden hatte. Etwas, das niemand von ihnen begreifen konnte. Und in diesem Moment ahnte er, dass sie die Wahrheit über Al-Haditha nicht überleben würden, wenn sie hier zu lange blieben. Das große Gebäude am Marktplatz war verlassen, doch seine Mauern wirkten, als hätten sie mehr gesehen, als Menschenaugen ertragen könnten. Der Putz war zerkratzt, die Fenster eingeschlagen. Blutspuren führten in den Flur, verschwanden in der Dunkelheit. Der Gestank war hier so stark, dass selbst das Tuch vor Walkers Gesicht kaum half. »Taschenlampen an, aber auf niedriger Stufe«, befahl Grant. Die Kegel aus mattem Licht schnitten durch die Schwärze, enthüllten ein Bild des Verfalls. Umgestürzte Möbel, zerschlagene Schalen, Kleidungsstücke, die hastig zurückgelassen worden waren. Walker ging langsam voran, das Gewehr im Anschlag. Jeder Schritt hallte leise auf dem staubigen Boden und er hatte das Gefühl, dass die Schatten sich mit jedem Atemzug dichter um sie legten. »Da hinten bewegt sich was«, flüsterte Torres. Sie richteten ihre Waffen auf den Korridor. Ein leises Husten drang aus einem Nebenraum, schwach, fast erstickt. Grant gab ein Handzeichen und sie schoben sich vor. Walker drückte die Tür auf und blieb abrupt stehen. In der Ecke lag ein alter Mann, ausgemergelt mit eingefallenen Wangen und grauem Bart. Seine Kleidung war zerrissen, der Körper voller blauer Flecken und Kratzer. Die Augen waren weit aufgerissen, als er die Soldaten sah. »Bitte«, krächzte er in brüchigem Arabisch, »Hilfe!« Ramirez kniete sich sofort neben ihn, prüfte Puls und Atem. Er lebt, aber schwach, dehydriert und verletzt. Walker musterte den Alten genauer. Trotz der Erschöpfung blitzte in seinen Augen eine wilde Angst, die nichts mit den Soldaten zu tun hatte. »Wer sind Sie?« fragte Grant über Ramirez, der übersetzte. »Faisal Hassan«, hauchte der Alte. »Ich bin der Letzte.« »Der Letzte wovon?« fragte Walker. Faisals Lippen zitterten. »Der Letzte, der nicht verwandelt wurde.« Die Männer warfen sich Blicke zu. Grant kniff die Augen zusammen. »Was meinen Sie mit verwandelt?« Faisal hustete. Blut tropfte aus seinem Mundwinkel. »Die Hunde. Sie kamen in der Nacht. Groß, schwarz, mit Augen wie Feuer. Sie bissen die Menschen. Wer gebissen wurde, stand wieder auf. Nicht mehr als Mensch.« Ein Schweigen breitete sich aus, schwer und drückend. Selbst Ramirez' Hände zitterten, als er den Verband anlegte. »Er redet Unsinn«, sagte Kelly leise, fast trotzig. »Das ist nur Gerede von einem alten Mann.« Doch Walker erinnerte sich an die unnatürlichen Bewegungen der Gestalten, die sie in der Nacht gesehen hatten, an den fauligen Geruch, der stärker geworden war. Er war sich nicht mehr sicher, ob Faisal wirklich fantasierte. »Wie haben Sie überlebt?«, fragte er schließlich. Faisal schloss die Augen, Tränen liefen über sein Gesicht. »Ich habe mich versteckt. Ich hörte, wie Sie meine Familie holten, wie Sie schrien. Ich blieb still, stundenlang. Und dann war das Dorf leer. Nur die Hunde. Und die, die Sie mitnahmen.« Ein entferntes Geräusch ließ alle aufhorchen. Ein langgezogenes Heulen, tief und kehlig, das durch die Mauern vibrierte. Es klang nicht wie ein normaler Hund, sondern tiefer, unnatürlicher, mit einem Unterton, der Walker das Blut gefrieren ließ. Miller packte nervös sein Gewehr fester. »Was zum Teufel war das?« Faisals Augen weiteten sich panisch. »Sie kommen, sie riechen euch. Raus hier«, befahl Grant sofort. »Wir sichern eine neue Position.« Ramirez half Faisal auf, der kaum noch stehen konnte. Torres und Kelly sicherten die Türen, während Walker erneut das Heulen hörte, diesmal näher, begleitet von einem dumpfen Kratzen, als scharrten Krallen über Stein. Sie trugen den Alten durch die dunklen Gassen zurück Richtung Marktplatz. Der Gestank war nun überwältigend, als wäre er lebendig und würde sie verfolgen. Walker fühlte, wie seine Kehle sich zuschnürte. »Schneller«, drängte Torres, »die sind gleich hier.« Ein zweites Heulen erklang von der anderen Seite des Dorfes, dann ein drittes, höher, schriller, wie das Kreischen einer Maschine. Die Luft vibrierte von den Lauten. »Wir werden eingekreist«, stellte Walker fest. Grant gab ein Zeichen. »In das Haus dort. Steinmauern, nur ein Eingang. Wir können es halten.« Sie zogen sich hastig zurück, Faisal zwischen Ramirez und Miller gestützt. Walker sicherte den Rückzug, das Gewehr im Anschlag, die Augen in der Dunkelheit suchend. Am Rand des Platzes sah er eine Bewegung. Ein Schatten huschte zwischen zwei Häusern hindurch, groß, geduckt, zu schnell für einen Menschen. Die Umrisse erinnerten an einen Hund, doch zu groß, zu kräftig, die Beine zu lang. »Kontakt«, rief Walker, »ich habe Bewegung.« Doch ehe sie genauer sehen konnten, war der Schatten verschwunden. Nur das Echo des Heulens blieb, wie eine Vorwarnung des Grauens, das auf sie zukam. Sie erreichten das Haus, verbarrikadierten hastig die Tür. Draußen legte sich die Stille über das Dorf, unnatürlich und bedrohlich. Jeder Atemzug hallte in den Mauern wieder, jeder Herzschlag schien zu laut. Faisal sackte auf den Boden, die Hände zitternd. »Ihr hättet nicht kommen sollen«, flüsterte er. »Niemand darf hier sein.« Walker sah zu Grant. Beide wussten, dass sie nun in einer Falle saßen und dass das, was da draußen heulte, nichts war, auf das sie vorbereitet waren. Das Innere des Hauses war kaum größer als 40 Quadratmeter. Ein einziger Raum mit dicken Steinwänden und einem niedrigen Dach. Die Männer hatten die einzige Tür mit einem schweren Holzbalken verriegelt, den sie in die Halterung geklemmt hatten. Fenster gab es nicht, nur zwei schmale Schlitze, die sich in der Dunkelheit kaum als solche erkannten ließen. Walker kniete direkt an einem der Schlitze, das Gewehr im Anschlag. Sein Atem ging ruhig, doch jeder Muskel in seinem Körper war gespannt. Draußen war es still geworden. Eine Stille, die nicht natürlich wirkte, sondern wie ein bewusstes Warten. »Sie sind da«, flüsterte Faisal heiser. Er kauerte zitternd in der Ecke, während Ramirez versuchte, ihn mit etwas Wasser zu beruhigen. »Halt den Mund«, zischte Torres, »du machst es nur schlimmer.« Ein Kratzen ertönte plötzlich, so laut, dass allen die Nackenhaare aufstellten. Es klang, als würden Krallen über den Steinboden vor dem Haus schaben. Langsam, gleichmäßig, als wolle das, was draußen war, die Männer spüren lassen, dass es sie längst gefunden hatte.
»Kontakt an der Vorderseite«,
meldete Kelly leise. »Alle in Position«, befahl Grant. »Keine Schüsse, bis wir sicher sind.« Walker spähte durch den Schlitz. Zuerst war da nur Dunkelheit. Dann schob sich ein Schatten ins Blickfeld. Eine massige Gestalt, tief geduckt, das Fell struppig, die Bewegungen unnatürlich ruhig. Augen blitzten auf, gelblich wie glühende Kohlen. Walker hielt unwillkürlich den Atem an. »Das ist kein Hund«, murmelte er. »Nicht mehr.« Die Kreatur verharrte einen Moment, als wüsste sie, dass sie beobachtet wurde. Dann zog sie sich zurück. Doch kurz darauf hörte man ein zweites Kratzen, diesmal an der Rückwand, dann ein drittes, von der Seite. Sie waren umzingelt. »Mindestens drei von ihnen«, sagte Torres. »Vielleicht mehr.« Miller stand mit schweißnassen Händen am zweiten Schlitz. »Sergeant, die bewegen sich im Rudel, wie Wölfe. Ein plötzliches Heulen durchschnitt die Nacht. Es war so nah, dass die Mauern erzitterten.« Faisal stieß einen erstickten Laut aus, vergrub sein Gesicht in den Händen. »Sie spielen mit uns«, stellte Grant fest. »Die warten auf den richtigen Moment.« Walker sah wieder hinaus. Schatten huschten zwischen den Häusern. Zu groß, zu schnell. Ihre Bewegungen waren koordiniert, fast taktisch, als hätten sie gelernt, wie man jagt. Dann, ohne Vorwarnung, prallte etwas mit voller Wucht gegen die Tür. Das Holz ächzte, der Balken knarrte. Ramirez packte ihn instinktiv fester, um ihn zu sichern. »Noch so ein Treffer, und die Tür gibt nach«, rief er. »Dann müssen wir zurückschlagen«, entschied Grant. »Walker, Torres, gebt Feuer, sobald ihr Zielkontakt habt.« Walker wartete. Ein Schatten tauchte erneut vor dem Schlitz auf. Er atmete ruhig aus, zog den Abzug durch. Der Knall des Schusses dröhnte in dem engen Raum, das Echo schlug an die Wände. Ein gequältes Jaulen ertönte draußen, tief und schrill zugleich. Etwas Schweres krachte gegen den Boden, doch gleich darauf antworteten drei weitere Heuler, noch lauter, noch wütender. »Treffer bestätigt«, meldete Walker, »aber sie sind nicht allein.« Torres feuerte ebenfalls durch die Schlitze, Funken sprühten, als die Kugeln Stein trafen. Ein weiteres Jaulen mischte sich unter die Geräusche, gefolgt von einem Kratzen, das sich rasend schnell an der Außenwand entlang bewegte. Dann ertönte ein Schrei. Nicht von einem Tier, sondern von einem Menschen. Miller hatte sich zu weit hinausgelehnt, und eine Pranke mit Krallen wie Dolche schoss durch den Schlitz, riss ihm den Ärmel auf und hinterließ tiefe Kratzer an seinem Arm. »Verdammt!« brüllte Ramirez und zerrte Miller zurück. Blut strömte über dessen Uniform. »Ich hab ihn!« rief Ramirez, der sofort Verbände anlegte. Doch Walkers Blick hing an der Wunde. Sie war unregelmäßig, tief, und etwas an der Farbe des Blutes ließ ihn frösteln. Es wirkte dunkler als normal, fast schwarz. »Halte Druck drauf«, befahl Grant. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Draußen tobte das Heulen weiter. Immer wieder warfen sich die Kreaturen gegen die Mauern, als wollten sie die Männer mürbe machen. Die Luft im Raum wurde stickig. Das Adrenalin ließ die Zeit langsamer vergehen. Walker richtete sein Gewehr nach, zielte auf den nächsten Schatten. Doch diesmal war der Schatten schon wieder verschwunden, ehe er abdrücken konnte. »Die lernen«, stellte Torres fest. »Die wissen jetzt, wo wir sind.« »Wir halten durch, bis es hell wird«, sagte Grant mit fester Stimme. »Dann ziehen wir ab.« Doch Walker wusste, dass die Stunden bis zum Morgengrauen endlos sein würden. Und während draußen die Kreaturen kreisten und Miller drinnen fiebrig zu atmen begann, ahnte er, dass dies nicht einfach nur ein Angriff war. Es war eine Belagerung. Und die Hunde, oder was auch immer sie waren, hatten alle Zeit der Welt. Die Stunden verstrichen quälend langsam. Draußen hallten in unregelmäßigen Abständen Kratzen, Scharren und Heulen, als würden die Kreaturen mit Absicht immer wieder ihre Präsenz verkünden, ohne den entscheidenden Angriff zu wagen. Im Inneren des Hauses hing eine stickige Schwere in der Luft, getränkt von Schweiß, Pulvergeruch und dem metallischen Aroma von Blut. Ramirez kniete neben Miller, der auf einer zusammengerollten Decke lag. Der Verband an seinem Arm war längst durchtränkt. Seine Haut glänzte von Schweiß und seine Atmung wurde immer stoßweise. Walker sah zu, wie Millers Augen immer wieder wegdrifteten, nur um dann hektisch zurückzureißen, als würde er gegen etwas Unsichtbares ankämpfen. »Fieber steigt«, murmelte Ramirez. »Verdammt schnell! So etwas habe ich noch nie gesehen.« »Kannst du ihn stabilisieren?«, fragte Grant. »Ich tue, was ich kann«, antwortete Ramirez, doch in seiner Stimme lag keine Zuversicht. Er wechselte die Kompresse, drückte erneut fest auf die Wunde. »Aber das geht viel schneller, als jede normale Infektion sollte.« Walker beugte sich näher zu Miller. »Wie fühlst du dich?« Die Augen des jungen Soldaten flackerten. »Es brennt. Überall. Mir ist heiß. Ich kann nicht.« Er verstummte, als ein Krampf seinen Körper durchzuckte. Die Muskeln spannten sich, sein Rücken bog sich so weit, dass es unnatürlich wirkte. Ein heiseres Stöhnen entwich seiner Kehle. Torres fluchte leise. »Das ist nicht normal. Kein Mensch reagiert so schnell auf einen Biss.« »Klappe!« fauchte Grant, doch seine eigene Stimme klang hohl. Nach einer Weile beruhigte sich Miller, doch seine Atmung blieb flach. Er schwitzte so stark, dass seine Uniform völlig durchnässt war. Walker bemerkte, dass die Haut rund um die Wunde sich verfärbte. Nicht rot, sondern grau, als würde das Fleisch selbst absterben. »Seht ihr das?«, flüsterte Kelly. »Seine Haut!« »Ich sehe es«, antwortete Ramirez. »Es ist, als ob das Gewebe sich zersetzt, aber gleichzeitig«, er stockte. »Es wirkt stärker, nicht schwächer.« Walker blickte in Millers Gesicht. Die Augen hatten einen gelblichen Schimmer angenommen, als glühten sie im schwachen Licht der Taschenlampe. Ein Zittern lief durch den Raum. Niemand sprach es laut aus, doch alle dachten dasselbe. Faisals Worte. Der Alte kauerte noch immer in der Ecke, die Hände vor dem Gesicht. Doch nun hob er den Kopf und starrte mit geweiteten Augen zu Miller. »Ihr müsst ihn töten«, flüsterte er. »Sonst wird er einer von ihnen.« »Halt den Mund«, schnitt Grant ihm das Wort ab. »Niemand erschießt hier einen Kameraden.« Walker wusste, dass Grant das sagte, um die Moral aufrechtzuerhalten, doch in seinen Augen lag derselbe Zweifel, der auch ihn quälte. Die Minuten dehnten sich, immer wieder zuckte Miller, immer wieder durchliefen ihn Krämpfe. Schließlich stieß er einen Laut aus, der nichts Menschliches mehr an sich hatte, ein tiefes, kehliges Knurren, das Walker eiskalt durch die Glieder fuhr. »Ramirez«, fragte Grant mit angespannter Stimme. »Ich kann nichts mehr tun«, flüsterte der Sanitäter. »Sein Körper verändert sich.« Miller richtete sich plötzlich auf, obwohl er vor wenigen Sekunden kaum noch die Augen offen halten konnte. Seine Bewegungen waren ruckartig, zu stark für seinen geschwächten Zustand. Der Verband platzte auf, Blut tropfte auf den Boden, dickflüssig und dunkel. »Scott«, krächzte er, seine Stimme kaum wiederzuerkennen. »Es tut so weh.« Walker hob unwillkürlich sein Gewehr ohne den Finger am Abzug. Sein Herz raste. »Beruhig dich, Miller«, sagte Grant. »Wir finden einen Weg.« Doch Miller schüttelte den Kopf, als kämpfe er mit einer unsichtbaren Macht. Seine Muskeln schwollen an, die Haut an seinem Hals spannte sich und seine Zähne schienen länger, schärfer zu werden. »Er verändert sich«, flüsterte Torres. »Verdammt nochmal, er verändert sich wirklich.« Plötzlich sprang Miller auf, schneller als erwartet. Ramirez wurde zur Seite gestoßen, als der Junge mit einer Kraft, die unmöglich sein konnte, gegen die Wand krachte. Das Holz splitterte. Ein kehliges Brüllen erfüllte den Raum, halb Mensch, halb Tier. »Haltet ihn zurück!« brüllte Grant. Torres und Kelly warfen sich nach vorne, doch Miller stieß sie mit Leichtigkeit von sich. Seine Augen leuchteten nun gänzlich gelb und seine Bewegungen waren wild, animalisch. Walker hatte das Gewehr im Anschlag, das Visier auf den Kopf gerichtet, doch seine Finger zögerten. Vor ihm war nicht mehr nur ein Kamerad, sondern etwas anderes, etwas, das ihn zugleich erschreckte und abstoßend faszinierte. »Scott!« schrie Grant. »Tu es!« Doch ehe Walker abdrücken konnte, stürzte Miller sich auf Ramirez. Ein gurgelnder Schrei zerriss die stickige Luft und Walker wusste, dass sie den Punkt überschritten hatten, an dem es noch ein Zurück geben konnte. Das Brüllen, das aus Millers Kehle kam, war kein menschlicher Laut mehr. Ramirez Schrei erstickte, als der junge Soldat mit unnatürlicher Kraft nach seiner Kehle griff. Walker riss sein Gewehr hoch, doch Grant stürzte sich bereits nach vorne, packte Miller an den Schultern und versuchte, ihn zurückzureißen. Der Aufprall schleuderte beide gegen die Wand, Staub und kleine Steine rieselten von der Decke. »Halt ihn fest!« brüllte Torres und sprang hinzu. Gemeinsam drückten sie Miller zu Boden, doch es war, als würden sie gegen ein Raubtier kämpfen. Seine Muskeln schienen doppelt so stark wie zuvor und seine Augen glühten in dem grünlichen Schimmer der Nachtsichtgeräte wie kalte Fackeln. Kelly schrie, »Er reißt sich los!« Mit einer ruckartigen Bewegung schleuderte Miller Torres gegen die Tür. Das schwere Holz krachte unter dem Aufprall und Torres sackte stöhnend zu Boden. Grant bekam einen Schlag ins Gesicht und taumelte zurück. Blut lief aus seiner Nase. Walker wusste, dass es keine Zeit mehr zum Zögern gab. »Alle zurück!« rief er und zielte. Doch Ramirez lag noch immer im Griff des Verwandelten, dessen Zähne bereits gefährlich nah an seiner Kehle waren. »Miller, hör auf! Das bist nicht mehr du!« brüllte Walker, obwohl er wusste, dass die Worte sinnlos waren. Ein Knall hallte durch den Raum, als Walker abdrückte. Die Kugel traf Millers Schulter, schleuderte ihn kurz zurück, doch er stürzte sofort wieder vorwärts, als hätte er den Schmerz gar nicht bemerkt. Ramirez stolperte frei, Blut lief von seiner Stirn, während Miller knurrend zu Boden ging und sich im Staub wand wie ein verletztes Tier. »Kopf! Geh auf den Kopf!« rief Grant mit blutverschmiertem Gesicht. Walker legte erneut an. Diesmal atmete er tief durch, suchte die Ruhe, die er als Scharfschütze gelernt hatte. Als Miller sich mit ruckartigen Bewegungen aufrichtete, feuerte Walker. Der Schuss krachte und der junge Soldat sackte zusammen, reglos. Stille. Nur das schwere Atmen der Männer, durchbrochen vom Tropfen von Blut auf den Boden. Walker ließ sein Gewehr sinken, seine Hände zitterten. Ramirez kroch zu Miller, tastete nach einem Puls, doch seine Bewegungen stockten bald. Er sah auf, sein Gesicht aschfahl. »Er ist weg!« Torres zog sich an der Wand hoch, die Hand an den Rippen. »Das war nicht Miller. Nicht mehr.« Kelly stand noch immer mit erhobenem Gewehr da, unfähig, den Blick von der reglosen Gestalt abzuwenden. »Verdammt! Was zur Hölle war das?« Grant spuckte Blut aus und wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht. Es war er, aber verändert. Und Ramirez hat recht, das war nichts Natürliches. Walker ging zu Millers Leiche, die auf dem Boden lag. Schon jetzt schien sein Körper anders auszusehen. Die Finger waren länger, die Nägel dunkler, die Haut verfärbt. Walker kniete sich hin, zwang sich, genau hinzusehen. Das Gesicht wirkte fremd, das Kiefer leicht nach vorne verschoben, die Zähne spitz und unnatürlich. »Seht ihr das?« flüsterte er. Torres trat näher, nickte langsam. »Wir können ihn nicht zurück ins Camp bringen, nicht so.« »Wir verbrennen ihn«, sagte Grant mit rauer Stimme. »Hier und jetzt.« Ramirez hob abwehrend die Hände. »Moment, wir sollten...« »Nein«, schnitt Grant ihm das Wort ab. »Wir nehmen keine Risiken. Du hast gesehen, wie schnell es ihn verändert hat. Wenn das eine Infektion ist, dann darf das nicht weitergetragen werden.« Walker nickte langsam. »Er hat recht. Wir müssen ihn hier lassen, aber nicht einfach so.« Sie schleppten die Leiche in die Mitte des Raumes, suchten nach allem, was brennbar war. Zerbrochene Möbel, Stofffetzen, eine halbvolle Lampe mit Öl. Während Torres den Haufen vorbereitete, stand Walker daneben, das Gewehr im Anschlag, falls Millers Körper sich noch einmal bewegen sollte. Ramirez bandagierte inzwischen hastig Grants Nase und prüfte seine eigenen Blessuren. Niemand sprach viel. Die Stille war schwerer als zuvor, durchdrungen von dem Wissen, dass sie gerade einen Kameraden hatten töten müssen. Als das Feuer endlich aufflammte, warfen die Männer nur kurze Blicke hinein. Millers Körper verschwand langsam in den Flammen. Rauch und ein beißender Geruch erfüllten den Raum. Kelly flüsterte, »Er war noch ein Junge.« »Er war einer von uns«, sagte Torres tonlos, »aber am Ende war er etwas anderes.« Walker wandte sich von den Flammen ab, spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht schlug. »Wir müssen bis zum Morgen durchhalten. Und wenn wir rauskommen, erzählen wir genau, was passiert ist.« Grant legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Glaubst du wirklich, sie wollen es hören?« Walker antwortete nicht. Er wusste es längst. Alles, was in Al-Haditha geschah, würde entweder vertuscht oder verdreht werden. Und doch schwor er sich in diesem Moment, die Wahrheit nicht zu vergessen, egal wie dunkel sie war. Die Flammen warfen flackernde Schatten an die Steinwände, als die Männer schweigend Wache hielten. Sie wussten, die Nacht war noch nicht vorbei. Und draußen, irgendwo zwischen den Ruinen, wartete das Rudel. Der Morgen kam und mit ihm das fahle Licht, das die Überreste des Dorfes Al-Haditha entblößte. Die Sonne brannte bereits schwach über den kahlen Hügeln, doch das Licht brachte keine Wärme, nur Klarheit. Und die war grausamer als die Dunkelheit der Nacht. Überall lagen die toten Körper der Dorfbewohner, verdreht, zerrissen, starr. Der Geruch von Verwesung und verbranntem Fleisch mischte sich in der stickigen Luft. Walker stand an einem schmalen Fenster und sah hinaus. Der Rauch, der aus der Ecke des Raumes aufstieg, in dem Millers Leichnam verbrannt war, hatte sich inzwischen verzogen. Doch der beißende Geruch hing noch immer in seinen Haaren und seiner Kleidung. Torres hatte ein Kreuz auf den verkohlten Rest gelegt, ein stiller Akt, der zwischen Pflicht und Schuldgefühl hing. »Wir müssen hier raus«, sagte Grant, der mühsam aufrecht saß. Sein Kopf war bandagiert, die Wunde an der Schläfe pochte. Er sprach leise, aber bestimmt. »Bevor die Sonne zu hoch steht, markieren wir den Landeplatz.« Kelly überprüfte den Funk erneut, drehte die Knöpfe, wechselte die Kanäle. Nur Rauschen. »Immer noch nichts«, murmelte er. Walker öffnete die Rückseite des Geräts und entdeckte lose Kabel, die sich vermutlich bei der Hektik der letzten Nacht gelöst hatten. Mit zitternden Fingern reparierte er die Verbindung so gut er konnte, fixierte die Kabel mit einem Stück Tape aus Ramirez' medizinischer Tasche, dann drückte er die Sprechtaste. »Hier spricht Sergeant Scott Walker, Echo-Unterstützungsteam. Wir haben mehrere Gefallene und Verwundete. Benötigen sofortige Evakuierung aus Al-Haditha. Unsere Position ist das östliche Ende des Dorfes. Feindliche Präsenz weiterhin möglich. Over.« Für einige Sekunden kam nichts. Dann knackte das Funkgerät. Echo-Unterstützung, hier Liberty Command, wir empfangen. Bestätigen Sie Verluste und Lage. Walker atmete erleichtert auf. 2 KIA, einer schwer verletzt, 3 einsatzfähig. Wir benötigen dringend einen Med-Evac. Feindliche Tiere, mutmaßlich infiziert, sind im Sektor. Over. Eine Pause folgte, länger als sie hätte sein dürfen. Dann, verstanden, Echo-Unterstützung. Med-Evac unterwegs, ETA 40 Minuten. Bleiben Sie, wo Sie sind, und markieren Sie LZ bei Sichtkontakt. Over. Grant sah Walker an, sein Gesicht gezeichnet von Erschöpfung. Sie schicken tatsächlich jemanden. Noch, entgegnete Torres. Aber ich wette, Sie haben uns schon längst abgeschrieben. Sie bereiteten sich vor. Garcia, den Ramirez, legten sie auf eine improvisierte Trage aus Stoff und Holz. Millers Asche ließen sie zurück. Der alte Mann, Faisal, war verschwunden. Niemand wusste, wohin er in der Nacht geflüchtet war. Als das Geräusch der Rotorblätter die Stille durchbrach, war es, als würde ein Sturm das Dorf erfassen. Sand und Staub wirbelten auf, während der Black Hawk in der Nähe aufsetzte. Männer in Schutzanzügen und mit Gewehren in den Händen stürmten heraus. »Bewegung!« rief einer durch die Maske. »Alle in die Quarantänezone!« Walker und die anderen halfen Grant auf die Trage der Mediziner zu heben. Garcia wurde in einem versiegelten Leichensack verstaut, mit einer Sorgfalt, die gleichzeitig kalt und unpersönlich wirkte. Niemand fragte nach Miller. Niemand wollte wissen, was genau geschehen war. Ein Offizier in Schutzanzug trat auf Walker zu. »Sergeant Walker?« »Ja.« »Lieutenant Peterson, biologische Eingreiftruppe. Sie kommen jetzt alle mit. Es wird keine Diskussion geben.« Walker nickte nur. Er war zu müde, um Widerstand zu leisten. Der Flug zurück zum FOB dauerte weniger als eine Stunde, doch es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Jeder der Männer saß schweigend, eingehüllt in seine eigenen Gedanken. Die Masken der Mediziner spiegelten nichts wider. Keine Regung, keine Menschlichkeit. Zurück auf der Basis wurden sie in Isolationszelte gebracht, voneinander getrennt, untersucht, Blut abgenommen, endlose Fragen gestellt. Walker erzählte, was er gesehen hatte. Die toten Dorfbewohner, die Hunde, Millers Biss und seine Verwandlung. Die Ärzte machten Notizen, sahen ihn an, als wäre er verwirrt, als hätten Stress und Fieber seine Wahrnehmung verzerrt. 3 Tage später betrat Hayes Walkers Zelt. Der Offizier wirkte müde, aber beherrscht. »Sergeant Walker, ich brauche Ihren Bericht.« Walker sah ihn mit roten Augen an. »Was ist in diesem Dorf passiert, Sir? Was war mit Miller?« Hayes Gesicht blieb neutral. »Unsere Biowaffenexperten glauben, es handelte sich um eine modifizierte Form von Tollwut, vermutlich von Aufständischen als Waffe getestet. Der Ausbruch wurde eingedämmt, das Dorf bleibt gesperrt.« »Das war keine Tollwut«, erwiderte Walker tonlos. »Ich habe gesehen, was es mit ihm gemacht hat. Mit eigenen Augen.« Hayes nickte nur, als würde er eine vertraute Litanei wiederholen. »Rabies kann extreme Symptome verursachen. Aggression, Halluzinationen, Muskelkrämpfe. Unter den Bedingungen in Gefechtszonen kann das übersteigert wirken.« Walker erkannte die Lüge und Hayes wusste, dass er sie erkannte. Doch keiner sprach es aus. 3 Wochen später erhielt Walker seinen Versetzungsbefehl zurück in die Vereinigten Staaten. Torres und Kelly wurden auf verschiedene Stützpunkte verteilt. Jeder für sich, ohne Möglichkeit, miteinander zu sprechen. In der Nacht vor dem Abflug saß Walker allein auf dem Dach der Baracke. Über ihm spannte sich der Sternenhimmel, klar und unendlich. Im Osten lag Al-Hadita, irgendwo jenseits der Dünen, vom Militär abgeriegelt und aus den Karten gestrichen. Walker dachte an Miller, an Ramirez, an den alten Mann, der von Teufeln und Hunden gesprochen hatte. Er hörte das Heulen wieder, sah Millers gelbe Augen, spürte die Hitze der Flammen, in denen sie seinen Körper vernichten mussten. Hayes Worte klangen in seinem Kopf nach: eine Form von Tollwut. Doch Walker wusste, dass es etwas anderes gewesen war. Etwas, das nicht von Menschenhand kontrolliert werden konnte. Etwas, das nicht verschwinden würde, nur weil man es unter den Sand der Wüste begrub. Es ist nicht vorbei, flüsterte er in die Nacht. Und er wusste, dass er recht hatte.